Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium in der Apostelgeschichte fortsetzen können und wir wollen heute ein wenig den Dienst des Petrus betrachten. Petrus war ein Apostel Christi von Anfang an. Er wurde gerufen vom Herrn und von dem Heiland vorbereitet für seinen Dienst. Er bekam den Auftrag zu gehen, zusammen mit den anderen 11 Aposteln, dass sie das Werk tun, zu dem Jesus sie berufen hatte, zu taufen und zu Jüngern zu machen. Und Petrus war jemand, der die Ressourcen, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hatte, auch in Anspruch nahm. Und so wurde er zu einem besonderen Diener des Heilandes. Schauen wir uns ein wenig seine Geschichte an. Der Petrus war bekehrt, schon bevor ihn Jesus zum Jünger berief. Die Jünger Jesu waren im Wesentlichen von dem Dienst des Johannes des Täufers vorbereitet, damit sie Jesu Jünger wurden. So, das Werk des Johannes des Täufers als Vorbereiter für die Jüngerschaft Jesu war entscheidend. Petrus war während seiner Ausbildung als Jünger und dann später als Apostel mit vielen Erfolgen und auch Fehlschlägen behaftet. Wir haben gesehen, wie Jesus ihn oft zurechtweisen muss, wie er ihn aber auch ehrt oder lobt, indem er sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Petrus war so ein Lernender, der auch aus dem, was er richtig tat oder was er falsch tat, lernen konnte. Seine entscheidende Wende und die entscheidende Wende aller anderen Jünger auch kam nach der Kreuzigung Jesu und bei Petrus war das ganz besonders nach der Verleugnung Jesu. Dieses Ereignis hat ihn geprägt. Es hat ihn nie mehr losgelassen in dem Sinne, dass er imstande war, dass er sein Herz gesehen hat, wie es ihn betrogen hat, dass er den Heiland verkaufte, dass er sich selbst beschwor, dass er ihn nicht kennt. Das ist immer geblieben im Kopf des Petrus. Nicht als Schuld, nicht als schuldig, sondern als Warnung, wie schlimm das Herz sein kann, das in einem Augenblick hervorkommt und uns zum Verräter unseres Heilandes macht. So Petrus war sich jetzt bewusst der Not seines Herzens. Und so war dieses Ereignis zusammen mit der Kreuzigung Jesu ein entscheidendes in seinem Leben. Das hat ihn geändert. Als Jesus ihn fragte, Petrus, liebst du mich mehr denn diese? Dann war da nicht der Petrus, der sagte, ja Herr, ich liebe dich mehr, weil ich bin der Stärkste. Und nein, da war ein demütiger Petrus, der sich nicht traute, zu verlassen auf sich selbst. Da war ein Petrus, der sagte, Herr, du weißt es. Das war die entscheidende Wende. Aber Petrus wurde ein mächtiges Werkzeug unter der Führung des Heiligen Geistes nach Pfingsten. Wir haben ihn gesehen, wie er die erste Heilung sozusagen vollbringt am Tempeltoreingang, wie er voller Mut den Heiland bezeugt unter den Menschen im Tempel, also aber auch vor dem Hohen Rat, wo er gerufen wird. Da ist nicht mehr ein Petrus, der Angst hat oder zögerlich ist, der sich so sehr nach Menschen richtet, sondern ist ein Petrus voller Kraft des Heiligen Geistes, ein mächtiges Werkzeug in der Hand Gottes, in der Führung und in der Bildung der Gemeinde Gottes. Aber auch nach der Ausgießung des Heiligen Geistes mussten tiefe Vorurteile abgebaut werden. Und da haben wir die Geschichte von heute aus Apostelgeschichte 10. Wir lesen sie nicht, weil ich denke, die meisten kennen sie und die, die es nicht kennen, können es lesen in Apostelgeschichte 10. Da ist dieser Mann Cornelius. Er ist ein gottesfürchtiger Mensch. Das heißt, er ist kein Jude. Er ist ein Hauptmann, er ist ein Römer. Und somit dient er aber dort unter den Juden, ist gottesfürchtig, er gibt Almosen, das heißt, er ist großzügig, er tut das, was er kann und was er verstanden hat für Gottes Werk. Und da erscheint ihm ein Engel. Und dieser Engel sagt ihm, du bist erhört worden, deine Gebete, und geh hin und rufe den Petrus, der ist in Joppe, und er wird dich weiterführen oder dir weiter zeigen, wo und was du tun sollst. Er geht, sendet seine Diener dahin, während sie hingehen, arbeitet Gott jetzt an Petrus Herzen und gibt ihm dreimal eine Vision, wo ihm allerhand Getier gegeben wird und Gott sagt ihm, steh auf, schlachte und iss. Und der Petrus sagt, ich habe noch nie etwas Gemeines, das heißt etwas Unreines gegessen. Und Petrus verstand aber, dass es sich nicht darum ging, um die Tiere, die unrein oder rein sind. Nein, es ging auch nicht um Essen. Es ging um die Heiden, die der Petrus und alle Juden für verloren hielten und auch nicht als eine Chance hatten, dass sie erlöst werden. Sie hielten sie für Getier. Sie hielten sie für etwas Abscheuliches, für etwas, das nicht würdig war, letztendlich auch ein Mensch zu sein. Und so hatte man bis dahin das Evangelium zwar verkündigt unter den Juden, aber man war nicht über die Grenze hinausgegangen, es auch den Heiden zu verkündigen. Auch der Paulus, als er bekehrt wurde, wie wir letztes Mal gesehen haben, verkündigte es unter den Juden zuerst. Und dann, erst später, wie wir sehen werden in den nächsten Betrachtungen, ist er dann und geht auch zu den Heiden, wozu er berufen worden war. So der Petrus wird hier aufgefordert, zu Heiden zu gehen und die Heiden aufzunehmen in die Gemeinde, aufzunehmen in das Königreich Gottes. Und damit Petrus sich auch bewusst ist, dass es Gott ist, es dreimal. Und das Interessante ist, als dann diese Leute vor dem Haus stehen und sich nach ihm erkunden, dann steht hier ab Vers 17 in Kapitel 10, als aber Petrus sich in ihm selbst bekümmerte, das heißt, er dieses Gesicht beschäftigte ihn, was das Gesicht wäre, das er gesehen hätte, siehe, da fragten die Männer von Cornelius gesandt nach dem Hause Simons und stunden an der Tür, riefen und forschten, ob Simon mit dem Zunamen Petrus allda zur Herberge wäre. Indem aber Petrus sich besann über dem Gesichte, sprach der Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Aber siehe, steh auf, steig hinab und gehe mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. So, um die Vorurteile abzubauen, bemüht sich Gott in besonderer Weise. Er macht Wunder, er spricht durch den Geist Gottes zu dem Petrus sehr deutlich, dass dieser geht und auch den Cornelius aufnimmt, unter und tauft. Und so macht er das, während er predigt dem Cornelius, fällt der Heilige Geist und dann hat er jetzt den Beweis und sagt, wie soll ich denn mich wehren, diese Menschen nicht zu taufen? Und sicherlich hat das dann sich verbreitet, dass auch die Heiden gerufen worden sind. Und das gab dann eine Auseinandersetzung, die wir auch später betrachten werden in einer der Betrachtungen. Was ist es jetzt mit den Heiden? Was sollen sie alles übernehmen aus dem jüdischen Glauben? So, wir sehen auch nach der Ausgießung des Heiligen Geistes waren die Jünger noch nicht vollkommen. Sie hatten noch nicht die gesamte Vision, die Jesus ihnen gesagt hatte, geht hin in alle Welt. Sie sind zwar gegangen, aber zu den Juden, weil sie dachten, die müssen bekehrt werden. Die haben die Chance, Christen zu werden und erlöst zu werden, aber doch nicht die Heiden. Und dieses tiefe Vorurteil, dass sie die Heiden missachteten, musste Gott mit großer Macht, das heißt mit großer Offenbarung seiner Gegenwart und seiner Bestätigung den Jüngern klar machen. Er hat es ja versucht, schon als er auf der Erde war, hat Jesus mit den Jüngern über die Grenze gegangen nach Samaria, hat die Samariterin, wurde gläubig, die Frau zwischen Tyrus und Sidon, der Hauptmann, all diese Menschen. Jesus hat versucht, die Grenze, die da war zwischen den Juden und den Heiden, herabzureißen, weil es sie ja nicht gibt. Wir sind alle von einem Menschen. Wie ich letztes Mal sagte, es gibt einen Gott. Wir sind ein Mensch, das heißt, wir kommen alle aus Adam. Es gibt ein Problem, es gibt nur eine Lösung. So, wir müssen verstehen, es gibt keine Unterschiede zwischen uns im Sinne der einer höher oder anders. Es gibt auch keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Wir sind alle gerufen, wir sind alle Menschen, alle aus Adam kommend, alle um erlöst zu werden. Da kann man keinen Unterschied machen und sagen, naja, weil du jetzt schwarz bist oder weiß oder blau oder wie auch immer wir den Menschen sehen, dass wir sagen, du bist ausgeschlossen vom Weg zum Himmel. So, diese tiefen Vorurteile sind und mussten entfernt werden. Sie gibt es heute genauso. Unter den unterschiedlichen christlichen Gemeinden haben sich große, große Wände emporgehoben. Da geht man nicht einmal aufeinander zu. Nun, man versucht es in der Ökumene sozusagen aufeinander zuzugehen, aber das ist nicht ein Zugehen aufeinander, wie die Bibel es meint, der Liebe, sondern es ist mehr ein politisches, ein unter den Teppich kehren, die Unterschiede, Hauptsache wir kommen zusammen. Nein, es muss ein klares, liebevolles Verhältnis bestehen zwischen den Menschen. Und es muss, so wie hier, klar werden dem Cornelius, das ist die Botschaft Gottes. Der Petrus hat doch nicht verheimlicht etwas und hat nicht versucht, mit Cornelius eins zu werden, wie das heute versucht, in der Ökumene gemacht zu werden. Nein, er war der, der von Gott gesandt wurde, damit der Cornelius sich richtet nach dem Petrus. Das ist das Niederreißen der Wand zwischen uns, dass wir aufeinander zugehen, nicht um uns zu einigen auf den gemeinsamen Punkten, sondern herauszufinden, was ist der Weg, weil es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Erlösung, es gibt nicht zwei Wege zum Himmel und es gibt nicht zwei Wege aus der Befreiung der Not, in die wir hineingeboren sind. Das gibt es nicht. Deshalb sind die Apostel ja gesandt, um eine Botschaft an die ganze Welt zu bringen. Durch die Ökumene, die man heute versucht, natürlich ein Verhältnis miteinander zu haben, reißt man nicht die Wand herab, weil man sucht ja nicht die Wahrheit, sondern man versucht nur auf menschlicher Ebene sich zu einigen. Aber das ist doch nicht Einheit. Die Einheit besteht allein in Christus, wenn man alle das versteht. Es gibt einen Gott, es gibt einen Menschen, es gibt ein Problem und es gibt eine Lösung. Da gibt es keine Unterschiede, da und dort und jenes. Nein, es ist immer nur eines. Heute ist es schwer, unter den anderen Christen miteinander zu sprechen, weil man hat ja die Vorurteile, der hat die Wahrheit nicht, der hat das nicht und der hat das andere nicht. Aber Gott sei Dank wird Gott etwas tun und seine Jünger senden in die ganze Welt, weil wir müssen alle, so wie die Bibel sagt, zu einem Glauben kommen, die wir gläubig sind. Es wird ein Hirte und eine Herde sein in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, in der wir leben. So, die Vorurteile müssen abgebaut werden. Das ist ein sehr, sehr schweres Unternehmen. Wenn wir Vorurteile aufgebaut haben gegenüber Menschen, mit denen wir vielleicht aufgewachsen sind, die wir von schon immer kennen. Da haben sich tiefe Vorurteile aufgebaut, dass sie Gott aus unserem Herzen entfernt, dass er uns ihrer bewusst macht. Da muss er große Anstrengungen hinnehmen, damit wir es doch sehen. Weil unsere Vorurteile trennen uns voneinander. Wir lieben die Menschen nicht um Jesu willen. Wir lieben sie nach unseren Vorurteilen willen. Man könnte jetzt über Vorurteile stundenlang sprechen. Das ist nicht der Sinn. Ich möchte es nur ganz deutlich machen. Unsere Vorurteile trennen uns voneinander. Und wenn die Vorurteile, die wir alle aufgebaut haben, in unserem Herzen durch den Irrtum, dass wir alle richten und wir uns erheben über die anderen und meinen, wir wissen es besser, wir sind besser, wir können es besser. Diese Vorurteile müssen alle weg. Und Gott wird sich anstrengen und es wird eine Botschaft geben und wir werden dahin kommen, dass wir die Menschen um Gottes Willen lieben, weil wir Gott lieben, lieben wir sie alle und wir lieben sie alle gleich. Wir haben nicht mit allen dieselbe Beziehung, das geht nicht, aber die Liebe muss zu allen Menschen gleich sein und vorurteilsfrei. Auch im Leben des Petrus zeigt sich das, dass das ein Kampf war, weil er heuchelt einige Jahre später, trotz der Erkenntnis der Gleichheit der Menschen und muss durch Paulus zurechtgewiesen werden. Ihr seht, wie tief verwurzelt ein Vorurteil sein kann und wie man sich dann nur um der Wahrung des Rufs unter den Juden sich nicht zu beschmutzen, tut er das, wenn die Juden da sind, die hohen Leute, nicht, was er sonst tat, als er nicht beobachtet wurde. Das ist Heuchelei. Das ist, wenn man nicht steht zu dem, was man tut. Wir müssen stehen zu dem, was man tut. So, die Entfernung der Vorurteile aus unserem Herzen, dass wir Personen ansehen und um Personen willen uns drehen, ist etwas, was sehr, sehr schwer ist. Aber jeder, der die Person ansieht, ist nicht in der Liebe, weil er übertritt das Gesetz. Weil Gott sieht die Person nicht an. Und der von Gott nimmt, der sich nach Gott richtet, wird die Person nicht ansehen. Er wird sie lieben um Gottes Willen. Das ist etwas, was ein Petrus, der hohe Apostel, der ausgebildet wurde vom Heiland, über Jahre lernen musste. Das ist auch unsere Lernsache. Auch ich muss lernen, wenn ich plötzlich ein Wort höre, oder Menschen sehe, die ich kenne, die ich schon im Vorurteil verurteilt habe, wie ich merke, wie ich reagiere, wie mein Körper darauf reagiert, wenn mein Geist wiederum bestimmen will über andere, nur aufgrund des Vorurteils, das ich habe. Und so ringe ich mit Gott, dass ich alle Vorurteile gegenüber jedem Menschen entferne. Dass ich keine Grenze habe zwischen mir und meinem Nächsten, egal was er glaubt, egal was er tut, egal was er ist, im Sinne dessen als Beruf. Es darf zwischen mir und den anderen Menschen keine Vorurteile geben. Es gab sie nicht im Leben des Heilandes. Er hat sie alle zur Seite gelegt. Er hatte kein einziges, egal wo du kamst. Er hatte kein Vorurteil gegenüber der Samariterin. Er hatte kein Vorurteil, dass sie die Männer anderen stahl. Er hatte kein Vorurteil, weil er sie liebte um seines Vaters Willen. Hat Petrus es geschafft letztendlich? Hat er überwunden die Vorurteile? Ja, er krönt mit einem großen Abschluss sein Leben am Kreuz, so wie sein Heiland. Und weil er nicht als große Ehre sieht, normal gekreuzigt zu werden, bittet er, um mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, damit er nicht wie sein Herr, sondern in einer anderen, noch demutsvollen Art und Weise stirbt. Der Petrus hat es gelernt und er ist siegreich in den Tod gegangen, als einer, der ruht und wartet auf die Erlösung, die kommen wird, auf das Erbe, das Gott einem jeden vorbereitet hat. Ich möchte ein wenig in dieser Betrachtung über die Verbindung zwischen Himmel und Erde sprechen. Ich möchte ein bisschen, dass wir überlegen, wieso werden Engel eingesetzt in dem Dienst. Hier haben wir den Himmel, das Universum und unsere Erde. Und da gibt es einen Traum vom Jakob, der sieht eine Leiter zwischen Himmel und Erde. Und diese Leiter, wissen wir ja alle, ist unser Heiland, unser Erlöser. Aber auf dieser Leiter gehen auf und ab die Engel Gottes, damit sie den Menschen helfen. So können Menschen den Auftrag erfüllen, den Gott den Jüngern gegeben hat? Natürlich nicht. Aber sie spielen eine entscheidende Rolle, damit die Jünger ihren Auftrag erfüllen. Sie sind ein Mittel, wo Jesus gesagt hat, alle Macht ist mir gegeben im Himmel und auf Erden, alle Ressourcen, auch die Engel stehen den Heiligen zur Verfügung, um das Werk zu tun. So, hier ist ein wichtiger Aspekt. Der Himmel ist verbunden mit der Erde durch Christus und auf ihm steigen auf und ab die Engel. Wir erinnern uns in der Bibel, wie der Engel, wo Christus als Mensch mit zwei Engeln kommt, zu Besuch zu Abraham. Und wie die zwei Engel gehen nach Sodom und die Vernichtung bringen und Christus bleibt und spricht mit Abraham und Abraham verhandelt, um Sodom und Gomorra sie zu erlösen. Wir finden den brennenden Busch bei Moses. Wir finden den Propheten Elisa, ich gebe nur ein paar Beispiele, als der Gehase sich Angst hatte, als Samaria umringt war von den Feinden. Und dann sagt ihm der Elisa, sage, die mit uns sind mehr. Und er öffnet ihm die Augen. Und der Gehase sieht, umringt die Stadt Samaria mit einem Heer von Engeln. Ist da notwendig von Angst? Ein einziger Engel des Herrn ist da. Und die Bibel sagt, der Engel des Herrn schaut sich um die, so ihn fürchten. Das heißt, sie sind da, sie hüten. Deshalb ist auch so schön, dass der Cornelius ein Suchender war, ein gottesfürchtiger Mensch war. Und der Engel kam zu ihm und sagte, Cornelius, Gott hat mich geschickt, du bist erhört worden. Hier kommt jetzt ein Engel, aber der Engel kann das Werk nicht tun, was Gott dem Petrus gegeben hat zu tun und den Jüngern. Und wir wollen darauf kurz nachher eingehen noch. Aber schauen wir uns noch ein paar Beispiele ein, wo die Engel alle erscheinen. Bei dem Hohepriester Zacharias, um anzukündigen, dass er einen Sohn bekommt, er, der keine Kinder hatte, wo Johannes der Täufer angekündigt wurde. Es kommt ein Engel zu Maria und sagte, Maria, du wirst schwanger werden, der Heilige Geist wird über dich kommen und das, was aus dir geboren wird, wird das Heilige sein. Bei der Geburt Jesu erscheinen die Engel den Hirten, die warteten auf den Messias. Zu Ananias kommt ein Engel, zu Petrus kommt ein Engel, zu Cornelius, zu Paulus erscheint der Engel und ruft ihn in einem Gesicht. So, das heißt, der Himmel und die Erde sind durch Christus miteinander verbunden. Alle Ressourcen arbeiten in eine Richtung. Aber jetzt müssen wir einen Grundsatz verstehen, den ich heute in dieser Betrachtung so ins Zentrum setzen möchte. Und es ist der Grundsatz, das Grundgesetz des Universums, der Vermehrung und der Frucht, der Grundsatz der Zusammenarbeit zwischen Gott und dem Menschen, zwischen den heiligen Engeln und dem Menschen. So, Gott ist derjenige, der geben ist. Gott gibt und er schafft durch sein Wort die Erde. Alles, was existiert, ist ein Gedanke Gottes. Er ist zum Ausdruck gekommen durch sein Wort. Und sein Wort schafft die Erde. Er gibt. Aber jetzt ist es entscheidend zu verstehen, wenn Gott schafft und gibt, gibt er es bedingt oder gibt er es unbedingt? Es gibt ja diese Idee, wo viele Menschen darüber sprechen, dass Gottes Liebe unbedingt ist, das heißt nicht bedingt. Und jetzt müsste man nur ein kleines Detail unterscheiden. Ja, das Element ist unbedingt, Gott ist unbedingt. Deshalb ist die Liebe und alles, was er gemacht hat, als Element unbedingt. Das Wasser ist unbedingt, die Nahrung ist unbedingt, das Element selbst. Aber was das Element tun soll und wie das Ganze zusammenarbeiten soll, ist alles bedingt. So, jeder, der den Sauerstoff nicht nutzt, der Sauerstoff ist unbedingt, aber damit ich funktionieren kann, muss ich ihn nutzen, ich muss ihn umsetzen. Deshalb muss ich ihn nehmen. Und dieses Grundgesetz, der Mensch wurde gemacht, um von Gott die Liebe zu nehmen durch Vertrauen. Und er sollte sie dem Geschöpf, das heißt der ganzen Erde, war der, das Bindeglied zwischen Gott und dem Himmel. Er sollte geben den Mitmenschen und der Erde. Aber war das dann das Ende? Nein, es sollte aus dem Ganzen eine Frucht entstehen, die zurück in den Kreislauf Gottes kommt. So, das Element selbst, was Gott tut, ist aus ihm getan und ist nicht bedingt, wie er es auch nicht ist. Das Element, so ist die Liebe an sich, wie Wasser, nicht bedingt. Aber wir sind alle bedingt, dass wir die Liebe, die Gott uns zur Verfügung stellt, verwenden. Verwenden wir sie nicht, dann gibt es dafür eine Konsequenz, nämlich den Tod. Weil Gott hat seine ganze Schöpfung unter Bedingungen gestellt. Es muss eine Frucht kommen von dem, was er gibt. Stellt euch vor, man schafft etwas, ohne dass es einen Zweck hat. Und wir erinnern uns an die vier Grundsätze der jeglicher Schöpfung oder Organisation. Alles muss seine Zeit haben. So hat Gott alles in die Zeit gesetzt. Seine Konstante, alles hat seinen Platz. Es muss einen Platz haben. Alles hat seine Aufgabe. Nichts hat er gemacht, dass es nicht eine Aufgabe erfüllt. Alles hat sein Maß. So, als Gott den Menschen schuf, als er die Erde schuf, hat er sie nicht um nichts geschaffen. Die muss Frucht bringen, die muss ein Ergebnis bringen. Jedes Unternehmen, wenn ich jetzt irgendetwas sage, mal ich bastle es zusammen, wenn das nicht einen Sinn macht, wenn das keine Aufgabe hat, um es zu erfüllen, dann wird es nicht gemacht. So, Gott ist geben, aber alles, was er gibt, ist bedingt. Es muss Frucht bringen. Weil im Geben liegt das Leben. So, Gott gibt, also müssen alle, die von ihm geschaffen sind, alles, was er geschaffen hat, muss von ihm nehmen, aber sie sollen es nicht behalten, sie sollen es geben, sie müssen es in den Kreislauf zurückgeben und dadurch leben. Das ist eine Bedingung, das ist das Gesetz der Abhängigkeit und von Gott und nicht nur der Abhängigkeit von Gott zur Existenz, sondern zur Erfüllung der Aufgabe. Es wäre undenkbar, einen Gott zu haben, der etwas schafft, einfach nur damit es existiert. So etwas gibt es nicht. Alles in der Natur, von dem Kleinsten bis zum Größten, hat eine Aufgabe. Das hat einen Platz, einen Raum, ein Maß und ist in die Zeit gelegt. So, all das sind Dinge, die wir verstehen müssen. Gott gibt jedem seine Aufgabe. Und jetzt aufgepasst, die Aufgabe, die er dem einen gibt, die kann der andere nicht übernehmen. Die er dem anderen gibt, die kann der andere nicht übernehmen. Weil sonst würden ja die Zahnräder nicht Zahnräder sein, sonst würde ja nicht das Individuum seine einzelne Aufgabe haben. Und so macht die Leber nicht das, was das Herz macht, und das Herz macht nicht das, was die Niere macht, und das Gehirn macht nicht das, was der Darm macht. Das ist alles organisiert. Jedes hat seinen Platz. Jedes funktioniert in Zeit und mit einer gewissen Geschwindigkeit. Jedes ist abhängig von dem Maß und alles hat eine Aufgabe. Deshalb ist es entscheidend zu verstehen, das Zusammenwirken zwischen Gott und dem Menschen. Es ist etwas, was wir nicht verstehen. Aber ich möchte es deutlich machen, es ist einfach. Gott ist der Schöpfer. Er hat uns gemacht, er gibt uns einen Auftrag, weil er uns geschaffen hat. Den Auftrag, den er uns gibt, kann er keinem anderen geben. Es ist einzigartig. Jedes Geschöpf wurde gemacht, nur weil es eine einzigartige Aufgabe zu erfüllen hat. Wenn jedes andere Geschöpf dieselbe Aufgabe erfüllen kann, dann macht in dem Kreislauf des Gesetzes das keinen Sinn, dass er die unterschiedlichen Dinge schafft. Dann kann er doch eins schaffen, weil jedes kann jedes. Nein, er schafft etwas und beruft zu einem Dienst, der ist festgelegt. Dann hat er ja jetzt die Jünger, wir wenden das, den Grundsatz an auf die Verkündigung des Evangeliums. Wir wissen, der Adam hat versagt in der Aufgabe, die ihm Gott gegeben hat. Aber jetzt hat Christus sich seine Jünger gesucht und er beginnt mit ihnen wieder, dass er einen Auftrag gibt. Er beruft sie zum Dienst, sie sollen das Evangelium verkündigen, sie müssen die Botschaft bringen bis an das Ende der Erde. Alle Menschen müssen davon hören. Aber bleibt er jetzt unbeteiligt? Was tut Gott, während seine Jünger arbeiten, während sie gehen, ihren Auftrag zu erfüllen? Er bereitet die Herzen der Menschen vor. Im Voraus. Ich sehe das in meiner Praxis. Menschen gehen schon 20 Jahre oder welches auch immer der Zeitraum ist, den Gott an ihren Herzen arbeitet. Er hat sie vorbereitet für den Tag X, wo sie in der Lage sind, die Dinge zu verstehen. Aber dann kommt nicht ein Engel, um es ihnen zu verkündigen. Ein Engel mag kommen und zu sagen, naja, ich schicke dich dahin. Oder ein Engel mag da sein, wenn sie im Internet suchen nach einem HNO-Arzt, dass er sie auf meine Homepage bringt. Das mag der Engel tun. Aber der Engel kann nicht meinen Job übernehmen, den ich habe als HNO-Arzt oder als Arzt im Allgemeinen. Aber was könnte ich tun, wenn die Menschen, die Herzen der Menschen nicht im Voraus vorbereitet gewesen wären? So, er hat den Cornelius vorbereitet, er hat den Petrus vorbereitet und er führt sie zusammen, damit dann jeder seinen Dienst erfüllt. Und das ist auch die Aufgabe der Engel. Die Engel wurden nicht gemacht, dass sie das Evangelium verkündigen. Sie haben eine andere Aufgabe und die erfüllen sie. Gott ist derjenige, der Personen zusammenführt. Wie er das macht, das ist erstaunlich. Und ich habe einige Erfahrungen in meinem Leben. Ich falle auf der Skipiste, obwohl ich gebetet habe, nicht zu fallen. Das ist jetzt einige Jahre schon her, ich glaube, es war 2012, wo ich zuletzt Skifahren gewesen war und davor viele Jahre nicht mehr. Und ich habe einen Nachmittag frei auf der Freizeit und dann gehe ich mit Skifahren und ich bete nicht zu fallen und ich falle. Nicht, dass ich mich irgendwie verletze, aber ich falle und komme dann zum Skilift und treffe mich genau nach diesem Fall im Skilift mit einem Mitskifahrer, der aber in Not war, dessen Familie krank war. So, Gott musste es irgendwie so schaffen, dass ich den Mann genau dort treffe. Und da hat er gesagt, wenn er jetzt ganz normal hier runterfährt, dann kommt er unpünktlich dort an, dann kommt er zu früh an. Also stoppe ich ihn. Ich versuche, ihn so zu helfen, dass er diesen Mann genau dort trifft, wo er ihn treffen kann. Dasselbe ist mir jetzt auf meiner letzten Reise passiert, wo ich in Myanmar war und da bin ich an der Rezeption und da kommt diese Frau, die humpelt hinein und sucht nach einem Arzt und will ins Krankenhaus. Und ich schaue mir das an und sage, naja, das ist nur ein bisschen der eine Zeh war gestaucht, weil sie gestürzt war. Nichts Großartiges, wo man jetzt irgendwo ins Krankenhaus gehen muss. Und so traf man sich. Und dann konnte ich mit ihnen 2,5 Stunden über das Gesetz des Lebens sprechen. Mit ihr und ihrer Freundin. So, das sind Im Englischen sagt man Divine Appointments. Das sind göttliche Zusammenführung der Personen. Dasselbe finden wir hier beim Cornelius. Das ist eine fantastische Art des Zusammenwirkens zwischen Gott und dem Menschen. Gott ist es, der die Personen zusammenführt. Wenn ich treffe, kann ich nicht bestimmen. Aber Gott arbeitet daran, es zu tun. Nur kann er den Job nicht übernehmen, den er mir gegeben hat. Dazu hat er mich ausgebildet, damit ich den Job tue. Die Koordination des Ablaufs des Werkes ist in Gottes Hand. Der Geist Gottes sagt zu Petrus, geh hin, sie sind von mir gesandt. Die Koordination des Ablaufs des Werkes ist in Gottes Hand. Und er koordiniert das Ganze. Er koordiniert die, die er vorbereitet. Aber vor allen Dingen braucht er Menschen wie Petrus, die, wenn der Geist Gottes zu ihnen spricht, siehe, drei Männer suchen dich, aber steh auf, steig hinab und zieh mit ihnen und zweifle nicht. Es ist nicht leicht zu zweifeln, war das jetzt in Gottes Absicht oder nicht? Ja, dieses Treffen mit diesen zwei Damen war in Gottes Absicht. Es war ohne Zweifel seine Führung. Und sicherlich frage ich mich, habe ich dann den Auftrag auch gut erfüllt? Denn ich habe sie gesandt. So, Gott ist der Koordinator seines Werkes. So wie es abläuft, koordiniert er. Er bestätigt auch die Richtigkeit der Arbeit. Der Heilige Geist kommt und fällt auf die Versammelten bei Cornelius. Gott bestätigt, die Tat, die Arbeit ist richtig, so muss sie gemacht werden. Er ist derjenige, der am Ende sagen wird, wohlgetan, ihr meine Diener, ihr habt einen Auftrag, zu dem ihr gemacht worden seid, erfüllt. Und er ist es auch derjenige, der die Ernte einführt. Er ist der Anfang und das Ende. Er will sehen, die Erlösten im Himmel. Er will sehen, die Patienten, die er zu mir führt, die anderen, die ich unterwegs treffe. Er will sie im Himmel sehen. Er will die Ernte einführen. Und er wird sich freuen über die Ernte, wie ein Bräutigam über seine Frau. Das heißt, Gott gibt, aber er will, dass damit etwas passiert. Deshalb hat er uns als Ausführende gerufen. Wir müssen den Auftrag erfüllen, zu dem wir geschaffen worden sind. Das Werk des Evangeliumsverkündigung ist in die Hände der Jünger gegeben, in unsere Hände. Und das Ende dieser Welt hängt ab von den Menschen, ob sie den Auftrag erfüllen. Nicht von Gott. Gott als Manager tut sein Werk. Aber hat er nicht Mitarbeiter, die mit ihm mitarbeiten, dann wie viel kann er tun? Und da versucht der Gegenspieler, gegen Gott zu arbeiten. Er versucht, den Jüngern sie zu verführen. Er versucht, ihnen klarzumachen, ihr müsst nicht vollkommen sein. Ihr könnt leben, wie ihr wollt. Gott, am Ende ist es ja Gottes Sache, ob, wann und wie er diese Erde beendet. Das ist alles Unkenntnis. Ohne uns kann er das Werk nicht vollenden. Er hat es uns zum Auftrag gegeben, weil er hat uns nicht als Christen gerufen, für uns erlöst zu werden, sondern dass wir die Welt erlösen. Er hat uns gerufen zu einem Werk. Dieses Werk kann er uns nicht nehmen. Er kann es auch nicht durch Engel vollziehen. Er kann es nicht tun. Weil Gott widerspricht sich nicht. Gott sagt nicht einmal, hey, geh jetzt und mach das. Und dann sagt er, naja, gut, du musst es nicht machen, ich habe einen anderen gefunden, einen Engel, der wird es an deiner Stelle machen, weil du bist zu schwach. Nein, er weiß unsere Nöte. Er weiß, dass wir, um den Auftrag zu erfüllen, brauchen wir Orientierung. Wir brauchen ihn, wir brauchen den Geist Gottes beständig, dass wir wissen, was sollen wir tun, wann sollen wir es tun. Es muss eine ständige Beziehung zwischen uns und dem Geist Gottes sein. Wir müssen ihn kennen. Wir müssen auch seine Stimme kennen, wie er zu unserem Herzen spricht. Aber die ist eine grundsätzliche Stimme, die wir wahrnehmen und sicherlich auch in gewissen Situationen wissen wir es ganz genau, das ist jetzt Gottes Auftrag. Es war von schon spät am Abend, dort, wo ich mit diesen zwei Frauen gesprochen habe. Aber, und ich hatte noch, dann war es 11:30, als wir fertig waren, und dann hatte ich noch eine Beratung mit irgendeinem anderen Menschen aus aus Europa und da war ja ein Zeitunterschied von 4,5 Stunden, also der war noch Tag. Also war ich jetzt am Überlegen, soll ich jetzt noch diese Beratung machen oder nicht? Aber ich hatte sie geplant. Die Person hatte sich extra die Zeit genommen, habe ich gesagt, Herr, ganz klar, ich mache die Beratung. Und so habe ich sie getan. Ohne zu fragen, hey, ja, sondern ich habe gesagt, ich weiß es. Und so kennt man die Stimme seines Heilandes. Man kennt die Stimme des Geistes und weiß, wann man was tun soll und nicht. Das ist nicht etwas Hörbares. Das ist gelerntes Zusammenarbeiten zwischen Gott und dem Menschen. Wir brauchen Orientierung. Ich brauche den Geist Gottes ständig. Ich sitze da vor meinem Patienten. Wo soll ich ihn erreichen? Ich brauche eine klare Orientierung. Und ich brauche natürlich Mittel. Und die stellt er mir auch zur Verfügung. Erkenntnis, Weisheit, all diese Mittel, die wir brauchen, sind da, damit wir das Werk vollbringen. Auch an unserem Herzen kann Gott nichts tun, es sei denn, es ist eine Zusammenarbeit. Der Geist Gottes sagt dem Petrus, zweifle nicht. Weil er kennt ja das Herz des Petrus. Aber wer geht denn und vollführt den Auftrag? Ist es der Geist Gottes, der den Auftrag erfüllt, oder ist es der Petrus, der den Auftrag erfüllt? Nun, ganz deutlich ist es Petrus. So, lasst uns klar machen, Gott wirkt durch uns nicht, indem er das Werk tut, sondern indem wir uns nach ihm richten, von ihm nehmen und es geben. Deshalb brauchen wir so klar und deutlich das Gesetz, dass wir uns nicht verirren, dass wir denken, ja Herr, tu du das Werk. Das wird nie geschehen. Wir werden nicht heilig werden durch das, was der Geist Gottes tut. Wir werden heilig werden durch das, was wir vom Geiste Gottes übernehmen und tun. Wenn wir das nicht verstehen, können wir das ganze Zusammenwirken zwischen Gott und dem Menschen nicht verstehen. Dann sind wir nur Roboter, dann sind wir entweder besessen vom Teufel oder von dem Geist Gottes. Aber das sind wir nicht, weil der Petrus hätte zweifeln können. Der Petrus hätte sagen können, naja, das ist alles neu, das ist alles fremd. Aber er hat nicht gezweifelt. Und Gott hat das Werk bestätigt. So, wir brauchen Orientierung und wir brauchen Mittel. Und Gott setzt uns zur Verfügung. Ich habe noch nie in dem Werk, seitdem er mich gerufen hat, bin ich mittellos dagestanden, dass ich es nicht tue. Wenn ich etwas gebraucht habe, war es da. Brauchte ich es nicht haben. Aber es ist entscheidend, dass wir wissen, was ist unsere Aufgabe und was ist Gottes Aufgabe. Das Zusammenwirken zwischen Gott und dem Menschen ist nur möglich, wenn wir das Gesetz verstehen. Wenn wir verstehen, dass Gott für mich nicht nehmen kann. Der Heilige Geist sagt und warnt Petrus, zweifle nicht. Petrus hätte zweifeln können, aber Petrus nahm es vom Heiligen Geist, hat nicht gezweifelt, hat den Auftrag perfekt erfüllt. Damit wurde er bevollmächtigt. Der Geist Gottes hat es bestätigt. Hat er es durch seine Kraft gemacht? Natürlich nicht. Durch die Kraft des Geistes. Aber er hat es getan. Auch das Entfernen der Sünde aus unserem Herzen kann Gott nicht tun. Er hat ja mit der Sünde nichts zu tun. Es ist ein Zusammenwirken, dass er mir die Wahrheit zeigt und ich muss dann sehen die Lüge und dann bekomme ich eine Wahl. Und wenn ich dann die Wahrheit wähle, ist die Sünde aus meinem Herzen an dem Punkt entfernt. Das Fehlvertrauen auf Gott ist dort nicht mehr vorhanden. Das ist das Größte und Wichtigste und ich werde auch in den nächsten Stunden versuchen, dass wir diese Sache verstehen. Was kann Gott nicht und was kann und muss ich tun? Was kann ich nicht, was ist Gottes Aufgabe und nicht Gottes? Nun können wir sagen, Gott kann alles. Ja, er kann alles, aber er hat nicht mich umsonst gemacht. Er hat mich nicht gemacht, dass ich vegetiere. Er hat, da er ja aktiv ist, da er geben ist, hat er alles gemacht, damit es gibt. Es muss aber zuerst nehmen. Und das Nehmen kann er für niemanden tun. Das ist individuell festgelegt für jeden Einzelnen. Wenn ich Wasser gieße in den Topf, dann kann ich mehr nicht tun. Die Blume muss das Wasser aufnehmen. Und so macht es Gott. Er gibt. Er hat alle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Wir können das Werk in kürzester Zeit beenden, wenn wir verwissen unseren Auftrag. Und wenn wir nicht denken, Gott wird es tun. Ja, ihr seht ja, er tut mehr wie wir. Und er ist aktiv, aber wir müssen das, wozu wir gerufen sind, kann er nicht tun. Und er und wir sind nicht gerufen zu koordinieren, wir sind nicht gerufen, Personen zusammenzuführen, wir sind nicht gerufen, die Bestätigung, das kann ja nur der Auftrag geben, das kann nur der Schöpfer tun, der uns den Auftrag gegeben hat, der kann alles nur bewerten. Wir sind Ausführender, er ist Manager. Ich hoffe, das bleibt in unserem Verstand dort und wir handeln dementsprechend. Dass wir Klarheit wissen, was muss ich tun und was muss Gott tun. Wo ist die Zusammenarbeit? Wo ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde? Amen.